Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 315, 1. Johannes 4, 16 bis 21.
Gott ist Liebe. Ist das nicht viel zu eng gefasst?
Was für eine Vorstellung haben Sie von Gott? Können Sie problemlos vom lieben Gott sprechen? Welche Bilder entstehen in Ihrem Kopf, wenn Sie diese Redewendung hören? Der nette Großvater mit langem Bart auf Wolken? Johannes hat in einem seiner Briefe von seinem Lieblingsthema geschrieben: Gott und die Liebe. Ein lieber Gott kommt in seinen Schriften jedenfalls nicht vor. Und sein Verständnis von Liebe geht offenbar weit über das hinaus, was so umgangssprachlich damit gemeint ist. Im ersten Brief des Johannes, in Kapitel 4, ab Vers 16, schreibt er: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ja, die Liebe. Das ist ein Wort, das wir häufig und gern verwenden, das überall verwendet wird, aber es hat eigentlich extrem unterschiedliche Bedeutungen. Schauen wir uns doch zunächst mal das an, was am häufigsten als Bedeutung verwendet wird. Dann kann man es übersetzen mit Begehren, mit etwas oder jemanden attraktiv finden und natürlich dann mit haben wollen. Und irgendwie auch vereinnahmen, ergreifen, auch es benutzen, klar, es auch aufessen, wenn wir etwas sehr lieben. Also in irgendeiner Form jedenfalls es ganz und gar für uns nutzen wollen. Deswegen lieben wir es ja. In abgeschwächter Form heißt es, dass wir etwas mögen, dass wir etwas lecker finden oder sympathisch finden oder angenehm finden. Wie häufig sagen die Menschen: Ich liebe dich. Zumindest Frauen sollten sich der Gefahr, die in diesem Wort enthalten sein kann, durchaus bewusst sein. Denn das kann zum Beispiel heißen, muss nicht, aber kann: Ich will dich haben. Du gehörst mir. Ich brauche dich unbedingt. Ich werde dich nicht mehr loslassen. Ich werde nicht zulassen, dass dich ein anderer bekommt. Das kann ausgesprochen gefährlich sein. Im Kontrast dazu gibt es das Wort Agape. Das wird im Neuen Testament auch hier ständig in diesem Briefabschnitt verwendet. Agape oder wenn man das als Verb verwendet, Agapor. Im Neuen Testament ist das sozusagen die reinste, die edelste, die geradezu uneigennützige Liebe. Eine Liebe, die bedingungslos sich hingibt. Man kann sagen, es ist eigentlich die göttliche Liebe. Ja, und jetzt ist etwas sehr Interessantes, wie Johannes das beschreibt. Er sagt ja nicht, Gott, das ist ein liebevoller Gott oder er hat sie irgendwie. Er hat sie gar nicht, so im quantitativen Sinne. Dann weiß man ja nicht, ob da noch irgendwas für mich übrig ist, so wie ich so bin. Nein, er sagt, Gott ist Liebe. Er hat keine Liebe, er ist Liebe. Also sein Wesen, seine Urbeschaffenheit, sein innerstes Sein, egal wie man das jetzt formuliert, das ist pure Liebe. Es ist also überhaupt gar keine Eigenschaft. Es ist auch kein Merkmal, auch keine Fähigkeit, noch nicht einmal irgendeine Art von Motivation oder Antrieb. Alles das verstehen wir ja normalerweise, wenn wir das auf Menschen beziehen, als Liebe, die einen Menschen bewegt oder zu der er fähig ist oder zu die er dann hat. Und anderes hat er natürlich auch. Gott ist Liebe. Und deswegen sagt er ja nicht, ihr solltet auch Liebe haben, sondern er sagt, ihr sollt in ihr bleiben. In der Liebe bleiben, das ist eine interessante Formulierung. Das ist ja so eine Art von, wie eine Art von Raum oder Sphäre oder wie auch immer, in der man bleiben soll. Liebe haben, da kann man sich vielleicht drum bemühen. Das kann man vielleicht wollen oder das kann man vielleicht auch irgendwie machen oder in irgendeiner Weise herstellen oder weitergeben. Aber in ihr bleiben setzt eins voraus, dass man nämlich erst einmal überhaupt in ihr ist. Bleiben heißt, sein ist schon vorhanden. Erst wenn ich in ihr bin, kann ich auch in ihr bleiben. Und das ist sehr interessant formuliert, denn das ist wie eine Art von Umwelt, in der wir bleiben sollen. Und die Welt, in der wir sind, worin ich wirklich bin, das nehme ich natürlich dann auch auf. Das ist so ähnlich wie, wir sind hier in der Atmosphäre mit Sauerstoff und wir nehmen den Sauerstoff in uns auf. Wir werden von ihm quasi durchflutet durch unsere Atmung. Und in ihr Sein heißt, sie ist erheblich größer als wir, aber wir können uns von ihr durchatmen lassen. Naja, ganz praktisch ist es wirklich so, dass wenn wir jetzt Gott und die Liebe voneinander unterscheiden wollen, also jetzt wirklich Gottesliebe oder Agape, da gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit. Gott und seine Liebe, das ist identisch. Das ist für uns zumindest nicht unterscheidbar. Er ist nur und ausschließlich für uns als Liebe präsent und erfahrbar. Ja, auch wenn wir von seinem Zorn in Anführungszeichen sprechen, ist das ja in Wirklichkeit auch Liebe. Das ist ja nur ein künstliches Denken, den Zorn von der Liebe zu trennen und Gott mit ein paar Eigenschaften zu versehen. Dann nennen wir das eine, das ist eine Gerechtigkeit und das ist eine Liebe und dann hat er noch ein paar andere Eigenschaften. Funktioniert nicht. Alles das, was er ist, ist Liebe. Und seine innerste Liebe, sie ist natürlich, ja, wenn man sie beschreiben würde, ist sie heilig, gut, sie ist rein, ja, aber sie ist natürlich auch unendlich intensiv. Und unendlich intensiv heißt, dass alles, was ihr zu nahe kommt und was ihr nicht entspricht, dass sie das alles auslöscht. Genauer ausgedrückt, sie wandelt alles, was ihr begegnet, in sich selbst um. Sie nimmt das auf und wandelt es selbst in pure Liebe um. Das ist so ähnlich wie wir ja auch. Das, was uns entspricht, damit wollen wir uns umgeben. Und was uns nicht entspricht, das weisen wir von uns oder wir versuchen es neu zu arrangieren, bis es uns entspricht. Eigentlich hat das eine ziemlich fatale Folge für uns. Denn wenn wir in seine Liebe einfach umgewandelt werden, bleibt ja von uns nichts mehr übrig. Denn das, was wir sind, das sind wir durch unseren eigenen Willen. Statt eigenen Willen können wir auch Eigenwille sagen. Und dieser Eigenwille ist natürlich nicht heilige Liebe und entspricht nicht völlig Gott. Also wenn er uns umwandelt, dann nimmt er alles, was wir sind, in uns auf, wandelt uns um und von uns in unserer Identität bleibt nichts mehr übrig. Das ist, als ob er uns vernichten würde. Er löscht uns quasi aus. Und deswegen ist, ich sag's mal so ein bisschen pointiert, seine Liebe für uns gefährlich. Und sobald wir ihr begegnen, begegnen wir einer Kraft, die absolut alles offenbart, was nicht Liebe ist. Und das ist etwas, was wir durchaus als Zorn beschreiben können. Insofern ist das auch etwas, wofür wir zu Recht uns eigentlich fürchten sollten. Ja, dass unsere Identität faktisch, wenn wir ihm zu nahe kommen, vernichtet werden, weiß er natürlich auch. Man kann es also wieder pointiert so ausdrücken, Gott muss uns vor seiner eigenen Liebe schützen. Er muss dafür sorgen, dass wir nicht in ihn hinein aufgelöst werden. Sonst ist dieser Satz in Gottes Liebe sein und bleiben, das ist dann eigentlich vernichtet werden. Und das ist natürlich nicht dasjenige, was wir, die wir mühsam zu einer Identität gefunden haben, letztendlich wollen. Also wie muss Gott das machen, wenn er uns liebt? Er muss von Anfang an eine große Fürsorge dafür entwickeln, uns und unsere Identität, also unsere Eigenständigkeit, zu erhalten. Eigentlich die Identität aller Geschöpfe. Und zwar bis in die höchste Freiheit hinein. Er muss uns erhalten in dem, wie wir sind. Wenn er uns umwandelt, können wir vielleicht seine Marionetten sein, aber wir sind nicht mehr wir selbst. Dann hätte er uns gleich neu schaffen können. Und das ist ja das Kernziel seiner Schöpfung, nämlich Geschöpfe mit einem eigenständigen Bewusstsein zu bilden. Mit einem eigenständigen Bewusstsein. Was heißt das jetzt? Gott selbst ist das umfassende Bewusstsein mit höchster Bewusstsein seiner Existenz. Neben ihm gibt es nichts. Eigentlich kann nichts in irgendeiner Weise von ihm getrennt sein, denn das, was von ihm getrennt ist, richtig substanziell getrennt ist, ist im gleichen Augenblick nicht mehr existent. Also es gibt für ihn eigentlich kein Außerhalb. Das gibt's für uns natürlich reichlich, aber nicht für ihn. Er hat ein Bewusstsein ohne Anfang und ohne Ende. Wir können uns nicht ansatzweise vorstellen, wie dieses Bewusstsein in seiner Ursprünglichkeit aussieht. Wir können höchstens Analogieschlüsse aus dem kümmerlichen Rest dessen, was wir da haben, schließen. Also wir können uns vorstellen, dass er mit unendlich wunderbaren Sinfonien der herrlichsten Ideen angefüllt ist. Ein bisschen davon haben wir ja auch, wir können ja fantasieren, ne? Aber unsere Fantasien sind natürlich absolut nicht herrlich und nicht wunderbar. Und bei ihm dürfte das sind natürlich jetzt nur Worte, unfassbar fantastisch sein. Grenzenlos harmonisch. Und alles in absoluter Übereinstimmung mit sich selbst und in sich absolut vollkommen. Das ist ja das Kennzeichen eigentlich von Liebe, dass es als Wesenheit unendlich vollkommen und in Harmonie mit sich selbst ist. Und was ist dann die Schöpfung? Ja, man kann es so beschreiben. Das ist Wenn er Ideen entwickelt und sie mit seiner Liebe durchdringt und fixiert und geradezu umhüllt, dass sie sozusagen bleibend sind, dann hat er sie sozusagen in sich vor sich, in seinem Bewusstsein. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Diese seine Liebesideen mit einem eigenständigen Bewusstseinskeim auszustatten, also ein Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst ist und zugleich wollen kann, unabhängig von ihm. Das ist jetzt etwas ganz Besonderes. Und wenn er das macht, muss er gleichzeitig dafür sorgen, dass er nicht in irgendeiner Weise uns wieder in sich aufnimmt. Er muss also unser Bewusstsein, das ja, woher kommt das? Ist ja nichts anderes als ein winziger Funke seines unendlichen Bewusstseins. Und er muss dieses Bewusstsein von ihm trennen. Das ist eine innere Trennung. Er muss uns also vor seiner Fülle schützen, damit unsere Winzigkeit bewahrt bleiben kann. Diese Trennung, die hat aber ihre Folgen. Die werden wir gleich uns mal anschauen. Aber was muss er jetzt machen, damit dieses Bewusstsein überhaupt einen Sinn erfährt, das einfach nur als Bewusstsein, ja, ohne Inhalt? Jedes Bewusstsein, das braucht eine Art von Raum, nenne ich das mal, Erfahrungsraum, wo das Bewusstsein Erfahrung machen kann, wo es irgendetwas gestalten kann. Und es braucht so etwas wie eine Zeit, nämlich um Entwicklungen durchzumachen, um etwas zu lernen. Also es braucht so eine Art von Welt, um sich darin in seiner Freiheit zu entfalten. Dabei bleibt jeder Bewusstseinskeim, auch wenn er getrennt ist und eigenständig ist und sozusagen seine eigenen Wege geht, substanziell Teil des unendlichen Liebesbewusstseins Gottes. Und das hat eine Konsequenz. Nämlich, es entsteht in dieser Getrenntheit ein starker, ein unauslöschlicher Drang nach Wiedervereinigung. Sowohl bei Gott als auch beim Geschöpf, also auch bei uns. Das ist das Streben einer Liebe, die sich mit ihresgleichen zu vereinigen bemüht ist. Die Liebe strebt nach Liebe, um sich mit ihr zu vereinigen. Das bleibt sozusagen Grundmuster jedes Bewusstseins. Jetzt sind aber als Konsequenz daraus zwei Grundrichtungen möglich. Als erstes beschreibe ich mal die göttliche Variante. In der Gewissheit, dass das keimhafte Bewusstsein gefährdet ist durch das unendliche, gewaltige Bewusstsein, entwickelt es eine ganz behutsame Fürsorge in der Getrenntheit. Es fördert sein Wachstum, es lässt ihm genauso viel immer an Grundliebe zukommen, dass es eigenständig wachsen kann. Es verfolgt seine Entwicklung, es fördert seine Entwicklung, es lenkt seine Freiheit ganz behutsam auf ein Ziel zu, nämlich das Ziel, dass es einmal fähig sein wird, der Gottheit zu begegnen. In irgendeiner Weise der großen Liebe zu begegnen, sich aneinander zu erfreuen, bei Wahrung der Eigenständigkeit natürlich. Das ist jetzt die göttliche Variante der Liebe. Und der müssen wir die antigöttliche daneben stellen. Das ist nämlich der Drang, die Liebe oder das Leben anderer irgendwie zu beherrschen, zu vereinnahmen, sich anzueignen, es in irgendeiner Form für sich zu nutzen, es auszubeuten, letztendlich zu verschlingen. Das ist das, was dann letztendlich Gier wird und Herrschsucht wird und zur Gewalt führt oder zur Manipulation. Wie kriege ich das? Und natürlich auch zur Lüge. Alles das, was wir bei Menschen immer wieder erkennen können, ist das Ergebnis ihrer Gier nach einer Liebe, die sie mit den Mitteln, die sie glauben zu haben, sich verschaffen zu können meinen. Also, beides ist das Ergebnis einer geradezu treibenden Urliebe, die durch die Trennung erfolgt. Entweder sie ist göttlich oder sie ist satanisch. Also das Satanische wäre jetzt das krasse Negativergebnis eines absolut freien Willens. Es bleibt die Frage, eine sehr zentrale Frage, wie ist denn die Begegnung von Gott mit seinem Geschöpf überhaupt möglich, ohne dass jetzt die übergroße, intensive Liebe so dieses kleine Wesen geradezu verzehrt? Schlüsselwort dazu, um das zu verstehen, ist das Wort Person. Die Geschöpfe haben nämlich alle ein abgegrenztes Bewusstsein. Sie sind sich zwar ihrer selbst bewusst, sie sind sich aber auch ihrer Begrenztheit bewusst. Und das ist das Wesen der Person. Person heißt, ich bin zwar ich, aber ich bin zwar ich bis dahin, und es gibt andere, die ebenfalls Person sind, die auch eine Art von Ich haben. Und wie ist es bei Gott? Er ist in allem unendlich. Er ist also erheblich mehr als Person. Person ist immer eine Art von Umgrenztheit, in der man anderen Personen begegnen kann. Damit da überhaupt das Ziel, diesen wachsenden, sich entwickelnden Personen zu begegnen, damit dieses Ziel überhaupt erreicht werden kann, muss Gottes Schöpferwille, also seine Weisheit und sein Wille, so etwas zu schaffen, schon bei der Planung der Schöpfung etwas Wesentliches berücksichtigen. Nämlich dafür zu sorgen, dass er einmal seinen Geschöpfen ebenfalls als Person begegnen möchte. Also muss Gott sich sozusagen mit seinem Schöpferwillen auch als Person verwirklichen. Und das ist der Sohn. Der Sohn Gottes ist die Person der unendlichen Gottheit, der Schöpfungsinstanz, die Begegnungsinstanz für die Geschöpfe, das Gegenüber, das er gerade für sie bereit war zu sein. Die Liebe selbst in ihrer Unendlichkeit wird zur Person. Personare, das heißt ja hindurchtönen, das wird verwendet, um für die Maske des Schauspielers auf der Bühnenrolle, wo er dann durch die Maske hindurchspricht, weil er eine besondere Rolle hat. Ja, das ist Person, ist sozusagen die Rolle, die man auf der Bühne des Lebens spielt. Aber Person kann einer anderen Person problemlos begegnen, ohne dass die beiden miteinander verschmelzen oder sich wechselseitig auslöschen. Sie sind beide begrenzte Bewusstseinseinheiten und wachsen in sich qualitativ, auch durch die Begegnung. Ja, und deswegen hat Gott von Anfang an dafür gesorgt, dass er allen Menschen als Person begegnen kann. Er ist Adam und Eva als Person begegnet, er ist Noah als Person begegnet, er ist Abraham als Person begegnet. Er ist Mose als Person begegnet. Er ist den Propheten als Person begegnet. Und so weiter. Solange bis diese Person als Mensch geboren wurde. Mit dem Ziel, die Liebe in den Menschen zu vollenden. So wie das jetzt Johannes in seinem Brief schreibt. Die Liebe in den Menschen zu vollenden, nämlich die Fähigkeit zu entwickeln, so zu lieben, dass wir mit unserer persönlichen, also personennahen Liebe Gott ergreifen können, weil er uns gegenüber als Person bereit ist, uns zu begegnen. Und, so wie Johannes hier schreibt, auch damit wir frei werden. Frei auch von jeder Furcht. Furcht wovor? Ja, er spricht hier vom Tag des Gerichts. Der Tag des Gerichts, das ist die Begegnung mit Gott, die alles offenbar werden lässt. Aber wir werden Gott als Person begegnen. Und wir werden Gott begegnen als der Person, die er uns gegenüber zu sein bereit war und immer ist. Wir begegnen nicht dem unendlichen Feuer, das uns verzehrt, sondern wir begegnen dem Bruder, wir begegnen dem Freund. Deswegen hat auch Johannes hier geschrieben, so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir dürfen so sein wie er, weil er bereit war, so zu sein wie wir. Das ist das, wenn Gott in uns ist. Dann heißt das, dass Jesu Liebe in unseren Herzen regiert, dass er uns durch diese Liebe verwandelt und immer mehr uns selbst zur Liebe werden lässt. Und das heißt, wir müssen uns nicht mehr vor Gott fürchten. Die Furcht ist überflüssig. Und dann schreibt hier Johannes sehr deutlich, dass Liebe eben kein Kitsch ist. Also auch keine Selbstbeweihräucherung. Ja, das war damals auch üblich, auch bei den Gnostikern, dass sie da eine Liebe zur höchsten Gottheit entwickelt hatten. Aber eine Liebe zur höchsten Gottheit bedeutet, dass sie selber dieser Gottheit schon so nah sind. Und dann diese niedere Menschheit. Was will man denn mit dieser niederen Menschheit anfangen? Ja, und er sagt ganz deutlich, diese Fantasie der Liebe, das ist schlichtweg Lüge. Die Liebe zu den Geschwistern ist der Ausdruck der eigentlichen Liebe, die Gott zu uns hat und die wir zu ihm haben dürfen. Und zwar immer durch die Person. Ja, und die Liebe zu unseren Geschwistern, was ist das eigentlich? Das ist überströmendes Abbild seiner Liebe, also der Liebe Christi zu uns, die uns dann erfüllen kann. Wenn wir, um es nochmal zu wiederholen, wenn wir in ihr bleiben. Ein wunderbares, ganz klares Bild. Er in uns und wir in ihm. Es wird so deutlich, dass hier wirklich fast wie eine Art von Verschmelzung stattfinden kann. Aber nur eine Verschmelzung der innersten Liebe. Aber nicht eine Verschmelzung der Personen. Wir dürfen Person bleiben. Wir dürfen ein eigenständiges Bewusstsein haben. Wir dürfen frei sein und bleiben. Und dennoch unendlich lieben in absolut tiefster Verbindung zu Gott in der Person Jesu Christi. Was gibt es mehr?